Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People-Pleasing AD. Mein Name ist Dr. Verena Stahl. Ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du dich für die heutige Gastfolge interessierst. Mein heutiger Gast, Marion Rosemann, hat an ihrem Arbeitsplatz etwas erlebt, was man niemandem wünscht. Nachdem sie bereits 12 Jahre lang engagiert, beliebt und respektiert in ihrem Unternehmen gearbeitet hatte, bekam sie eine neue Chefin. Und von diesem Tag an war alles anders. Marion hat über diese Zeit ein Buch geschrieben. Wer mit dem Teufel tanzt, heißt es. Es ist weder ein reines Erfahrungsbuch, noch ist es ein trockenes Fachbuch. Marion erzählt, was ihr widerfahren ist, und sie ordnet es psychologisch, rechtlich und gesellschaftlich ein. In meinem Gespräch heute mit Marion interessiert mich vor allem die menschliche Seite. Denn auch ich möchte mit meinem Podcast Menschen darin unterstützen, sich nicht länger nur anzupassen, sondern seinem Leben den eigenen Stempel aufzudrücken. Auch Marions Geschichte ist eine Geschichte vom Anpassen und davon, wie man damit mutig aufhört. Also, komm mit rein ins Gespräch. Ja, schönen guten Morgen, liebe Marion. Ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast.
Hallo, guten Morgen, Verena.
Sag mal, wie geht's dir heute Morgen so?
Ja, schon wieder viel besser. Gestern ist der Internetausfall gewesen hier bei uns im Ort. Und da hatte ich doch ein wenig Bedenken, ob das dann tatsächlich heute alles so stattfindet.
Ja, ich bin natürlich auch froh, dass das wieder klappt. Habt ihr das denn öfters, das Problem bei euch in der Region? Seid ihr so ein bisschen ländlich oder?
Ja, ich wohne doch im Ländlichen, also zwar in der Nähe von Baden-Baden, aber in Germsbach und einem kleinen Dorf, das heißt Stauffenberg. Und liegt eben auch, wie der Name schon sagt, auf einem Berg. Und irgendwie hatten wir auch schon im Februar einen Stromausfall hier flächendeckend.
Ui.
Und ja, also es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Aber heute Morgen hat es geklappt. Da bin ich natürlich sehr, sehr froh. Aber das zeigt auch mal, wie schnell man dann so über Bord geworfen ist, ne? Wie sehr man sich auch daran gewöhnt, dass Dinge funktionieren, dass Dinge eben auch, ja, wenn sie in der Vergangenheit gut gelaufen sind, auch weiterhin gut laufen. Und da sind wir so ein bisschen fast bei deinem Thema, weil auch dir ist es ja so ergangen. Ich habe schon ein bisschen erzählt im Intro, dass du da ja eine geraume Zeit lang, ja, mit großem Erfolg, mit Zufriedenheit in deinem Beruf so gewesen bist. Du hast dich wohlgefühlt, du hast gute Arbeit geliefert, du bist auch von deinen Kolleginnen und Kollegen so angesehen worden. Und dann war von einem Tag aufs andere alles plötzlich anders. Und leider war das dann nicht so schnell behoben wie bei deinem Internetausfall, sondern ja, das blieb dann auch so. Und da warst du plötzlich auf ganz andere Voraussetzungen gestellt. Und darüber hast du eben ein Buch geschrieben. Und hast ja auch im Vorwort geschrieben, dass du eigentlich gar kein Buch schreiben wolltest. Wie kam es denn dann zu diesem Sinneswandel?
Es war tatsächlich so eine Idee, die nachts kommt. Ja, also wenn man so nachts wach liegt, das war ja in der Zeit sowieso bei mir sehr stark der Fall. Eines Morgens bin ich aufgestanden und habe zu meinem Mann gesagt, weißt du was, ich muss darüber ein Buch schreiben. Ich möchte, dass das einfach, dass man erfährt, was mir widerfahren ist.
Das finde ich spannend, dass du das so beschreibst, dass du eben aus diesem, sage ich mal, nächtlichen Grübeln dann doch sehr stark auch etwas herausgefunden hast, mit dem du dann ins Handeln kommen möchtest. Oft ist das ja so, dass wir dann eigentlich immer nur wieder noch eine Runde drehen und im Prinzip immer mehr verzagen. Aber in dieser Nacht war das anders. Da hast du plötzlich etwas gefunden, was dich nach vorne bringt, was dir vielleicht auch selber dann helfen kann. Was wolltest du denn vor allem erreichen mit deinem Buch? Worum ging es dir dann?
Wenn man so ein Buch schreibt mit der Thematik, ist es ja doch auch immer ein Stück weit eine eigene Verarbeitung der Sache. Also das war sicherlich in erster Linie so meine Intention, aber ich habe mir dann gedacht, das, was mir passiert ist, das betrifft sicherlich ganz viele andere Menschen auch und wie möchte ich, dass die sich da drin wiederfinden und deswegen, ich habe ja für mich selbst dann erstmal das Thema Mobbing unter die Lupe genommen und so geht es ja ganz vielen anderen auch. Ich habe dann in der Fachliteratur und in Studien sehr viel darüber recherchiert und da ist mir das alles erstmal wie die Schuppen von den Augen gefallen und dann, Ja, das muss jetzt eigentlich auch andere Betroffene erreichen. Also mein Wissen möchte ich da einfach weitergeben.
Finde, es hat auch einen ganz tollen Titel. Wie bist du überhaupt auf den Titel gekommen?
Das war auch so eine spontane Idee. Ich hatte den Teufel irgendwie im Kopf und habe dann nach Sprichwörtern gesucht im Internet. Und da gibt es tatsächlich dieses Sprichwort, wer mit dem Teufel tanzt, braucht gute Schuhe oder braucht ein gutes Schuhwerk. Und da dachte ich, das ist doch, das passt doch bei mir wie die Faust aufs Auge.
Alles klar. Nee, ich kannte dieses Sprichwort tatsächlich nicht, aber natürlich liegt das sehr nah beim Teufel, dann an etwas zu denken, ja, was einem richtig zur Last fällt. Und ich glaube, da sind wir schon auch bei dem, was dir da so widerfahren ist. Aber bevor wir da so einsteigen, würde ich gerne noch so ein bisschen besser verstehen, wie es dir denn vorher ging. Was war denn so dein Aufgabenbereich und was hat dir denn da an deiner Arbeit gut gefallen?
Ich war ja im Marketing tätig, war da auch sehr stark redaktionell eingebunden, aber gerade in der Corona-Zeit wurden dann das Eventmanagement runtergefahren und habe mich dann auch stärker fokussiert aufs Content-Marketing, also auch Social Media. Aber so mein Steckenpferd war halt immer dieses Texte schreiben, ob das jetzt Pressemitteilungen oder Fachartikel oder Werbetexte, also da war die ganze Bandbreite dabei. Und das ist so das, was mir halt bis heute auch immer sehr viel Spaß gemacht hat. Vorher war das tatsächlich so, dass ich mich da sehr wohl gefühlt habe. Ich hatte auch so diese Wertschätzung, die man auch braucht durch die vorherige Vorgesetzte. Aber auch, mir fällt da ein, diese Laudatio, und zwar zu meinem 10-Jährigen, die ist bei mir doch sehr gut ausgefallen und ich war damals total berührt. Und dann hat tatsächlich der Geschäftsführer noch ein Wort ergriffen und meinte, dass meine Texte immer perfekt sein und dass er gar nicht mehr drüber schauen müsste. Und es wird ja so viel bedeuten bei seinem hohen Anspruch, weil er ja Autor ist von wissenschaftlichen Texten. Und das hat mir so gut getan.
Kann ich absolut nachvollziehen. Und ich habe auch so beim Zuhören gedacht, ja, du hast dich gesehen gefühlt, du hast diese Resonanz bekommen von deiner Vorgesetzten und dann eben aber auch darüber hinaus. Und dann gab es sogar diesen sehr schönen Moment. Ich freue mich gerade im Rückblick, dass das eben dann zu so der Zeit noch nicht die neue Chefin war, weil als sie kam, wurde dann ja vieles sehr schnell auch anders. Wie kündigte sich denn so das Bossing an und was passierte so im Einzelnen? Vielleicht nimmst du uns da so in zwei, drei ganz konkrete Momente mit.
Zunächst mal war das so, dass zur gleichen Zeit eine neue Teamkollegin eingestellt wurde, die sollte für mich die Eventorganisation übernehmen. Und die wurde doch gleich auch in den ersten Wochen stark schikaniert. Und da ich Mentorin für diese Kollegin war, habe ich mich dieser Thematik angenommen, habe mich da eingesetzt, bin noch zur HR-Abteilung und habe das gleich schon mal thematisiert und dann muss ich sagen, kurz darauf, also gleich 2 Tage später, war ich dann ins Visier geraten. Und das hat sich dann schon auch darin manifestiert, dass ich eine sehr starke Isolation gespürt habe. Das ging schon in den ersten Tagen los, dass dann mit anderen Teamkolleginnen weiterhin gesprochen wurde und mich hat man so ein bisschen links liegen gelassen. Ja, und dann ging es in die Arbeitsanweisungen rein. Da hat sich dann einiges verändert. Meine Texte waren nicht in Ordnung. Es wurden sehr viele Korrekturschleifen angeordnet von ihrer Seite. Und das ging über Wochen, über Monate. Ich war es gewohnt, einen Text zu schreiben. Da guckt einer noch mal drüber. Und dann ist vielleicht klar an der einen oder anderen Stelle. Aber es war wirklich so, dass es eine Dauerschleife war von Texten, die ans eine Mal in Ordnung waren. Beim nächsten Mal waren die gleichen Texte, die eben die Tage zuvor noch in Ordnung waren, war wieder was. Und so ging das über Wochen, über Monate. Da habe ich dann schon sehr starke Abwertung erlebt und war auch total verunsichert.
Das kann ich mir gut vorstellen. Es hört sich schon ein bisschen nach Schikane an und auch ein bisschen einerseits zwar willkürlich, andererseits damit aber überhaupt nicht berechenbar und dann vielleicht doch irgendwo hatte das System. Ist denn deine Mentee von dem Schirm deiner Chefin geraten oder wie ist diese Geschichte weitergegangen? Das würde mich gerade noch interessieren. Also hat sie dann von ihr abgelassen und hat sich dann auf dich gestürzt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die hatten sich dann alle auch dann ganz gut arrangiert. Es wurden dann auch Einzelgespräche nochmal danach geführt, mit mir nicht. Und es war aber tatsächlich so, dass wir auch gesagt haben, jetzt drücken wir den Reset-Knopf, jetzt fangen wir einfach nochmal von vorne an. Jeder durfte auch so sagen, was ihn gestört hat, vielleicht auch in den ersten paar Tagen. Es ist ja immer so ein Eingrooven, man muss sich ja auch erst mit einer neuen Vorgesetzten arrangieren und es dann aber so, dass sich niemand mehr für mich interessiert hat. Ja, also ich habe dann immer noch auch noch mal das Gespräch zu meinen Kolleginnen gesucht und habe gesagt, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass jetzt hier das Visier auf mich gerichtet ist, dass ich ins Fadenkreuz geraten bin, und die wollten dann aber davon auch nichts mehr hören. Also, und die waren dann auch fein, also da gab es dann auch keine Schikane mehr.
War denn jemand vom HR dabei?
Also die haben dann eigentlich sich auch zurückgezogen und haben dann gesagt, sie wollen das jetzt auch erstmal so beobachten. Und ich bin dann aber auch nicht mehr zur Personalabteilung und habe dann das nochmal thematisiert, dass ich mich jetzt isoliert fühle oder dass ich gerade das Gefühl habe, dass da irgendwas jetzt in Schieflage gerät. Denn ja, ich bin dann doch so ein Mensch, der dann das eher erstmal mit sich ausmacht.
Hattest du denn auch die Hoffnung, dass sich das vielleicht doch dann legt mit der Zeit? Oder was war so grundsätzlich mal so was waren deine Gedanken und deine Gefühle dabei? Du sagst ja gerade, du bist so ein Mensch, der das mit sich austrägt. Mit wem hast du überhaupt darüber gesprochen? Ja, und wie war so dein Selbstgespräch darüber?
Ja, also ich habe mich natürlich da sehr isoliert gefühlt, abgewertet, und ich konnte auch erstmal mit der Situation nicht umgehen. Ich habe dann sehr viel mit meinem Ehemann natürlich jeden Abend gesprochen, auch mit meiner Freundin. Das ist auch so eine Situation, das nimmt dann sehr viel von seinem Privatleben ein, und das war dann so der erste Gedanke am Morgen und der letzte am Abend, und das war wirklich sehr, sehr schwierig, da irgendwie auch auf den Nenner zu kommen, denn letztendlich gibt der eine oder der andere dann einen guten Rat und sagt, naja, lass es nicht so nah an dich ran, irgendwann verliert sie das Interesse an dir, und ja, so habe ich das dann auch erstmal beherzigt. Ich war halt auch ein loyaler Mensch und wollte jetzt da auch dem Ganzen keinen Raum geben, dachte jetzt, das beruhigt sich irgendwie wieder.
Also ganz viel Hoffnung irgendwo auch ans Außen gerichtet und vielleicht auch Tapferkeit. Und du sagst schon, nicht zu viel Raum einnehmen, vielleicht auch so ein bisschen, ja, das nicht überdramatisieren zu wollen. Gab es denn da auch mal so Momente, wo du dann gegen dich selbst irgendwie innerlich vorgegangen bist, dass du dir irgendwo vielleicht auch Vorwürfe gemacht hast oder dass du da mit dir selbst kritisch ins Gericht gegangen bist? Oder wie kann ich mir das so vorstellen? Also so ein Hinterfragen deiner, auch dessen, was du da so wahrnimmst oder. Weil das sind ja oft auch so Dinge, die dann Menschen widerfahren, die es dann so mit so letztlich auch narzisstischen Persönlichkeiten oftmals zu tun haben. Ne? Und das ist ja dann so dieses Gaslighting, das einem da irgendwo suggeriert wird, du nimmst das doch falsch wahr. Wenn du uns da noch so ein bisschen tiefer mitnimmst, weil ich denke, das ist ganz wichtig, weil das auch Dinge sind, die dann Menschen widerfahren, die dann eben auch von ähnlichen Sachen betroffen sein können.
Das war wirklich so, dass ich in der Hinsicht sehr stark an mir selbst gezweifelt habe. Zunächst mal, ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch. Wenn mir jemand sagt, dass jetzt meine Texte nicht mehr in Ordnung seien und dass auch die modernisierte neue Arbeitsweise eben notwendig sei, dann habe ich da erstmal drüber nachgedacht und okay, dann das kann ja auch gut sein, dass ich jetzt meine Texte eben überarbeitungswürdig sind und dass man da jetzt am Anfang sich erst nochmal umstellen muss. Aber als es dann über Wochen bzw. Monate ging, da war ich dann irgendwann nicht mehr so sicher, was ich jetzt noch falsch mache. Ich hatte so diese verschobene Wahrnehmung. Ich hatte immer das Gefühl, es ist nicht recht, es ist nicht ausreichend, was ich mache. Ich komme einfach nie ans Ziel. Ich werde immer wieder demotiviert, und das drückt ganz sehr auf die Stimmung und auf das Selbstbewusstsein. Also mein Selbstwertgefühl ging in den Keller, und ich habe immer gedacht, sie ist ja die Chefin, sie ist ja neutral, sie kam ja gerade erst ins Unternehmen. Also wenn sie sagt, dass meine Arbeitsweise überholungsbedürftig ist, dann wird es schon seine Richtigkeit haben. Und ja, ich habe das natürlich erstmal so verinnerlicht.
Hast du denn dann von da an auch nur noch ihr direkt zugeordnet? Gab es nicht Situationen, wo du auch anderen, du hast ja erzählt, dass vorher der Geschäftsführer da reagiert hatte, also gab es das nicht mal? Bist du da auch ein Stück weit irgendwo isoliert worden, sodass du auch keine andere Resonanz mehr erleben konntest von anderen Teammitgliedern, die dir dann vielleicht dieses Kompetenzerleben hätten noch verschaffen können?
Letztendlich war ich isoliert und war ihr zugeteilt und war dann auch darauf angewiesen, dass sie meinen Bereich wertschätzt oder eben nicht. Und dadurch kam gar kein anderer Einfluss mehr auf mich. Also weder von der Geschäftsleitung, die waren dann auch erstmal froh, dass jetzt da eine neue Marketingleitung eingestellt wurde, Und ja, da war ich dann allein gelassen.
Wie bist du damit umgegangen, wenn dich dann jemand gefragt hat, wie es dir so geht?
Ich habe mich vielleicht auch ein Stück weit nicht getraut, darüber zu sprechen. Ich dachte, dann zieht es noch mehr Kreise, das Ganze, denn wir hatten ja schon zu Beginn eben dieses Meeting mit der HR-Leitung und dass wir diesen Reset-Knopf gedrückt hatten, war ja auch eine gute Entscheidung. Und dachte, wenn ich jetzt wiederkomme und das thematisiere, dann nimmt man mich vielleicht nicht ernst und habe mich. Ja, ich habe mich einfach nicht getraut, darüber zu sprechen. Vielleicht ist es auch so eine Generation X, dass man gewohnt ist, belastende und negative Umstände zu akzeptieren, ohne da aktiv entgegenzuwirken.
Würdest du dann sagen, dass du dich in der Zeit dann doch zu stark untergeordnet hast und eben so ge gemeinschaftsdienlich verhalten und, wenn man so will, doch letztlich auch People-Pleasing-mäßig, also dich zu stark da angepasst hast, zu konsens- und harmonieorientiert gewesen bist und zu wenig für deine eigenen Bedürfnisse geschaut hast? Also eigentlich so das ganze Repertoire eines typischen People-Pleasings. Und du sagst jetzt schon so ein bisschen die Generationenthematik, sicherlich auch so ein Stück weit, du wirst es ja vielleicht auch nochmal aufgearbeitet haben, was da auch so in deiner Vergangenheit an Prägungen am Start waren. Also, dass das auch Botschaften waren, die dir so mitgegeben wurden im Verlauf deines Lebens, dass man da nicht zu viel Raum einnimmt. Das hast du jetzt ja auch verschiedentlich gesagt, ne?
Ja, und dadurch, dass ich ein harmoniebedürftiger Mensch bin, wollte ich dann auch dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben, ja, immer noch im Hinterkopf zu haben, dass sich das irgendwann wieder regelt, denn ich war das gewohnt, dass man so nicht miteinander umgeht.
Klar, sie hatte jetzt eine stärkere Weisungsbefugnis. Das macht das eben auch besonders schwierig, das Mobbing, was von Chefs oder Chefin ausgeht, was eben das Bossing ist. Das ist ja eine Machtasymmetrie. Gleichzeitig warst du ja sehr viel länger schon in dieser Organisation und du hattest ja auch nach dem 10-Jährigen mitbekommen, wie positiv deine Arbeit wahrgenommen wird. Das heißt, das ist ganz schnell zusammengeschmolzen, so dieser Vorschusskredit, den du da ja hattest, ihr gegenüber. Also sie war ja ein unbeschriebenes Blatt, was ihre Kompetenz anbelangt und du warst ja jemand, der ja bekannt war und dafür stand, gute Arbeit zu leisten. Hättest du ja auch denken können, mit einer breiten Brust sozusagen, also ich bin ja hier nun die, ne, vorher schon da war und ich weiß ja genau, dass ich gute Arbeit mache. Und was denkst du, wäre vielleicht anders gewesen, wenn du dich hingestellt hättest und gesagt hättest, so, jetzt habe ich ein paar Mal versucht, ihre oder dein, ich weiß nicht, wart ihr per sie, wart ihr per du?
Ja, das ist die Kultur dort per Du.
Per du. Also jetzt habe ich da ja nun wirklich versucht, ich habe das ernst genommen, ich habe diese ganzen verschiedenen Dinge eingearbeitet und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das irritiert mich doch gravierend, dass du nach wie vor da jetzt immer noch ein Haar in der Suppe findest. Das ist das Gegenteil von dem, was mir bislang widerfahren ist. War das für dich total abwegig oder hast du das ansatzweise sicherlich mit anderen Worten versucht? Oder was hättest du in dieser Phase vielleicht tun können, was dir dann einen anderen Push hätte geben können?
Ganz, ganz schwer zu beantworten, denn aus heutiger Sicht würde man sicherlich oder würde ich vermutlich vieles anders machen. Ich würde sicherlich auch die Geschäftsleitung direkt einbinden. Könnte ich mir vorstellen, dass das ein Defizit war von meiner Seite.
Wenn man das dann zu lange geschehen lässt, das ging ja über eine ganze Zeit, dann wird das Selbstvertrauen auch nicht gerade größern. Am Anfang stand ja doch dieser Unterschied, du hast ja auch was, kannst ja auch was zurückblicken, du hattest ja eine Erfolgsstory. Wenn du da vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt nicht 3, 4, 5, 6 Korrekturschleifen akzeptiert hättest, sondern deutlich früher gesagt hättest, so, und jetzt habe ich 3-mal verändert und jetzt ist gut, jetzt möchte ich es mal besser verstehen. Aber indem du so lange immer wieder gesagt hast, nee, ich halte mal den Ball lieber flach, und ach nee, komm, ich warte noch mal. Und dann sagst du ja schon, du bist auch jemand, der da eher bescheiden ist und zurückhaltend. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Aber irgendwann stirbt sie. Und irgendwann war der Moment, wo du dir gesagt hast, so, jetzt reicht's aber. Was ist da passiert? Also der Wendepunkt hin zu einem, jetzt lasse ich mir das so nicht mehr gefallen. Ich lasse mir die Butter nicht mehr vom Brot nehmen, wie es so schön in meinem Buch ja jetzt auch Titel.
Ja, genau. Ja, also letztendlich ist es auch so, dass die ganze Dynamik, das vergisst man immer. Man kann das einfach nicht isoliert betrachten. Das ist diese schleichende, diese subtile Art und Weise, wie der Mobber mit den Menschen umgeht. Irgendwann verlierst du das Gefühl zur Realität. Natürlich hätte ich sagen können, ja, jetzt bin ich schon 12 Jahre im Unternehmen. Von meiner Expertise unweigerlich profitieren können, also völlig unlogisch, dass man einen Mensch, der so lange im Unternehmen ist, der ein tolles Backup gewesen wäre, auf meine Erfahrungen zu verzichten und mich letztendlich aus dem Unternehmen zu drängen. Also völlig, völlig unlogisch und irrational. Aber ja, das gab dann wirklich diesen entscheidenden Punkt. Wir hatten ja immer so ein wöchentliches One-to-One-Meeting, also so ein Aufgabengespräch. Und es war dann schon nach den Monaten der Einstieg ein ganz anderer war. Sie hat mir erstmal zu verstehen gegeben, dass meine Arbeit sowohl quantitativ als auch qualitativ nicht den Ansprüchen genügen würde. Ich sollte doch mir in den nächsten 3 Tagen ein neues Aufgabengebiet überlegen, dass ich fehlerfrei durchführen könnte. Das war so der Wendepunkt in meiner Karriere, eben in der Karriere in diesem Unternehmen. Also dieses neue Aufgabengebiet zu definieren. Mir hat es wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe auch in dem Moment nicht dem Ganzen Ernsthaftigkeit zugesprochen. Ich habe sie dann angeschaut, habe dann so getan, wie wenn mich das nicht berührt, habe dann einfach noch meine Punkte abgehakt, die dann zu besprechen waren. Und erst als ich zu Hause war, bin ich dann wirklich, ich möchte sagen, in ein Loch gefallen. Es ist sehr emotional, jetzt auch nochmal darüber zu sprechen, für mich. Ich bin dann zum Arzt oder zu meiner Hausärztin und die hat dann auch gemerkt, wie es mir geht. Ich hatte ja auch über Monate schon sehr, sehr wenig Schlaf und starke Reizdarmprobleme, die sich so ausgeprägt haben, dass an dem Tag ist wirklich für mich die Welt zusammengebrochen.
Es hört sich so an und ich spüre das jetzt auch, wenn du davon berichtest und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und gleichzeitig war es wahrscheinlich trotzdem auch deine Rettung, dass dein Körper da an der Stelle das da mal sehr, sehr deutlich gemacht hat. Er hatte das ja auch schon vorher gezeigt mit nicht schlafen können und anderen Symptomen, die du jetzt beschreibst. Und du bist ja eigentlich immer tapfer doch noch drüber weggegangen, hast versucht, es doch noch besser zu machen und vielleicht doch noch abzuwenden und ja, an der Stelle hat sie es absolut übertrieben. Das war an Albernheit nicht mehr zu überbieten, dass sie dir nicht gesagt hat, ja, dann irgendwie einen Besen in die Hand gedrückt hat und gesagt hat, so, dann kann das ja mal dein zukünftiger Job sein, das wirst du ja noch hinkriegen, den Boden hier auszufegen, so ungefähr. Und da hast du gesagt, so, jetzt reicht's. Also dein Körper hat es erstmal gesagt und der hat dich dann ermächtigt, wenn man so will, weil du ja so tapfer warst und so bescheiden und so rückhaltend, hast du dir das vorher auf eine Art nicht genommen und jetzt hat der Körper für dich dann entschieden. Und
Ja.
da darf man dann im Rückblick dankbar für sein, weil vielleicht noch gröberer Schaden abgewendet wurde dadurch. Und
Vielleicht.
dann haben auch die anderen Menschen richtig reagiert und nicht noch hinterfragt, sondern gesagt, selbstverständlich, jetzt wirst du erstmal rausgezogen aus diesem System, weil das war ja dringend notwendig, dass du da rauskommst. Und wie ging es dann weiter?
Absolut, also mein Körper hat die Reißleine gezogen. Wie ging es weiter? Ich hatte die Idee, beziehungsweise eine Kollegin aus einer anderen Abteilung, die aus neutralem Gebiet kam, hat mich darauf hingewiesen, dass ich doch mal bei einer Gewerkschaft anrufen könnte. Und da sitzen tatsächlich sehr empathische und kompetente Menschen, das muss man sagen. Und die nehmen sich Zeit und haben sich die ganze Geschichte angehört und dann auch mir Ratschläge gegeben. Und und auch eben diese asymmetrische Gesprächsführung, die ja 3 Tage später dann angesetzt war, davon wurde mir abgeraten, denn die HR-Abteilung sollte oder die HR-Leiterin, die sollte auch dort in dem Gespräch dabei sein, in dem ich da mein neues Aufgabengebiet skizzieren sollte. Und ich habe immer darüber nachgedacht, was soll ich jetzt da vorstellen? Denn mein Mann hat dann abends gesagt, ja, wenn jemand einen neuen Job für dich sich überlegt, dann muss es doch von der Seite kommen und nicht von dir.
Absurde,
Aber das war
absurde
ja auch.
Idee. Das war ja eine Demütigung, ne?
Ja,
Die da
absolut.
hätte stattfinden sollen. Und nein, also, und da wurde, und das würde mich nochmal interessieren, bei der Gewerkschaft, hattest du da den Eindruck, dass denen das häufiger so passiert, also dass sie da viel Erfahrung zu haben, dass sie da viele solcher Fälle kennen? Ja, du nickst.
Ja. Ja, die haben sehr viel in der Hinsicht. Der wusste gleich, ich habe ihm die letzten Monate geschildert und er hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass ich verstanden bin. Er wusste gleich, was da abläuft und hat mir dann auch schon die ganzen Fachbegriffe genannt und der war sehr, ja, sehr verständnisvoll und da habe ich mich so wohl gefühlt, weil endlich das erste Mal nach Monaten konnte ich mit jemandem sprechen, der das auch alles nachvollziehen konnte, weil er eben das aus seiner Arbeit, aus seiner täglichen Arbeit wirklich auch so einschätzen kann und beurteilen kann.
Das glaube ich. Und eben, das ist ja auch so etwas, ganz häufig denken wir, das ist so ein Charakterfehler. Es liegt dann doch irgendwo an mir. Und dann zu merken, nein, das ist ein strukturelles, systematisches Thema und das hat System und es gibt andere Fälle, wo es ganz genau so gelaufen ist, unabhängig von den ganz konkreten Details, aber so von den Mechanismen, die da praktiziert werden. Und du bist das Opfer gewesen und du hast dann entschieden, das bin ich jetzt nicht länger. Ich lasse das jetzt nicht mit mir machen, ich mache da nicht mit. Wie wurde denn darauf reagiert, als du gesagt hast, ja, ich komme jetzt zu dieser Sitzung nicht? Hast du gesagt, ich bin krank, ich kann jetzt nicht zu der Sitzung kommen? Oder wie hast du das kommuniziert?
Ja, letztendlich ging es dann auch über diese Krankmeldung. An dem Tag hat sich ja das bei mir ein Riesenloch aufgetan und ich hatte dann einen Zusammenbruch in der Form, dass ich einfach nervlich total am Ende war und bin ja, wie gesagt, zur Hausärztin und die hat mich sofort krankgeschrieben. Die hat gesagt, Frau Rosemann, da müssen wir dran, da können Sie jetzt erstmal nicht mehr in zur Arbeit. Das, ja, da müssen wir intervenieren. Und ich bin dann auch ein paar Tage später zum Anwalt für also zu einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. Und da war auch dann der nächste Schritt, wo ich gespürt habe, da ist jemand, der auch das ganze Metier versteht und mir Tipps gibt. Und ab dem Moment war ich dann auch so eingebettet in das Ganze, dass sich jemand um mich kümmert. Das hat mir schon gut getan, ja.
Also quasi geholfen hat dir eben einfach wirklich im ersten Moment mal erstmal mit jemandem sprechen zu können, außerhalb deines Freundes- und Familienkreises, der dir zeigt, dass es nicht, das passiert anderen auch und auch den Eindruck vermittelt hat, die Kompetenz zu haben und zu wissen, was können jetzt sinnvolle nächste Schritte sein, deine Ärztin, aber eben auch bei der Gewerkschaft und dann eben auch ganz konkrete Vorschläge, was du tun kannst. Was sind da so für Dinge, die du jetzt auch an Menschen weitergeben kannst, die jetzt merken, ja, bin da jetzt auch so betroffen. Was sind da so für Schlüsselfaktoren zu nennen, was dann im weiteren Verlauf dir dann auch noch geholfen hat?
So, letztendlich hatte ich ja durch die abendliche Routine automatisch ein Mobbing-Tagebuch begonnen, ohne dass ich es wusste, dass das wichtig sei. Und es war auch das Erste, nachdem der Anwalt gefragt hat, ob ich denn ein Mobbing-Tagebuch geführt habe. Ich habe ihm das dann auf den Tisch gelegt und er sagt, da perfekt, weil genau das ist die Grundlage, um auch gerichtlich Möglichkeiten ha zu haben, also gerade was die Beweislast angeht, wobei natürlich das in Deutschland relativ schwierig ist, muss man natürlich auch sagen, mit Zeugen etc. Aber was ich so mitbekommen habe, was sehr wichtig ist, ist wirklich diese Unterstützung sich zu suchen. Also gleich zu Beginn, wenn man das spürt, da ist irgendwie was in Schieflage, sich rechtzeitig Unterstützung zu suchen. Nicht nur eine Vertrauensperson im Unternehmen, die aus einer anderen Abteilung ist, sondern therapeutisch offen darüber sprechen. Wenn die HR-Abteilung neutral ist, dann natürlich auch die mit einbinden oder wenn es einen Betriebsrat gibt. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Ich habe das in einem Kapitel bei mir im Buch, ich glaube Kapitel 5, wenn man da mal durchblättert, wenn ich das alles gewusst hätte, das ist so umfangreich, was es doch an Möglichkeiten gibt. Wirklich gut.
Inwiefern denkst du denn auch, könnten Organisationen da so ein bisschen stärker prophylaktisch, präventiv unterwegs sein? Weil gerade wenn jetzt ja auch seitens der Gewerkschaft sich zeigt, das ist ein Thema, was auch andere betrifft, hat das ja eine Relevanz.
Thema Prävention, interessanter Ansatz, denn allein darüber lässt sich, glaube ich, schon ein separater Podcast produzieren. Also ich habe auch gerade einen Fachartikel darüber geschrieben. Es gibt ja sowohl die strukturelle als auch die kulturelle Prävention. Das ist ja so umfangreich. Zunächst mal ist ja auch diese Unternehmenskultur, die offen sein muss. Es muss ja Verhaltensrichtlinien müssen geschaffen werden. Es müssen die Führungskräfte geschult werden. Aber im nächsten Schritt ist ja auch diese Intervention. Also es braucht ein Meldesystem, sowohl online als auch Anlaufstellen, das Konfliktmanagement ist ein ganz wichtiger Punkt. Es müssen regelmäßige Befragungen im Unternehmen durchgeführt werden. Also die Organisation hat da schon sehr viele Möglichkeiten. Das muss aber auch kommuniziert werden im Unternehmen. Das muss auch alles transparent sein. Und die Mitarbeitenden müssen das Gefühl haben, da werde ich ernst genommen und das ist ein Thema, das wollen wir hier nicht dulden. Ja, das nicht nur auf der Webseite schön schreiben, sondern wirklich auch das Leben im aktuellen Tagesgeschäft.
Wenn du jetzt ein bisschen Abstand zu dieser Sache hast, mit welchen Gefühlen blickst du jetzt in Summe auf diese Zeit zurück?
Sehr gemischte Gefühle. Das ist auch immer noch eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema natürlich. Einerseits bin ich sehr traurig, wie das alles gelaufen ist, dass Loyalität und Leistung eben nicht mit Gerechtigkeit belohnt wird. Andererseits erfahre ich hierdurch sicherlich auch eine Art Stärkung, die ich da mitnehme aus der Erfahrung.
Das kann ich mir vorstellen. Wie lange liegt das jetzt zurück?
Das wäre jetzt genau ein Jahr.
Also dann ist es relativ frisch. Dann hast du sehr schnell das Buch geschrieben und auch schnell auf den Markt gebracht. Hast du denn noch zu jemandem Kontakt aus dieser Zeit? Also von dieser Organisation oder von vielleicht diese Kollegin aus der Nachbarabteilung?
Genau. Da ist eine Freundschaft draus entstanden. Allein dafür war schon was ganz Gutes, dass ich da noch in Kontakt geblieben bin. Das war mir sehr viel geholfen. Ansonsten habe ich keinen Kontakt mehr. Ja.
Ich glaube auch, genau in solchen Zeiten sind auch Ressourcen so sehr wichtig und da beweisen sich dann auch Menschen, zeigen dann auch, ob sie einem die Stange halten, ne, und einen da unterstützen. Gleichzeitig hast du dich selbst auch unterstützt, hast dir selbst auch die Stange gehalten und ich versuche ja auch immer so das Optimistische daraus zu kehren, eben zu sagen, wir haben auch ganz viele Ressourcen in uns drin, auch wenn vielleicht dein Charakter dich da so ein bisschen zurückgehalten hat, weil du dann doch, sagen wir mal, jemand, der egoistischer, also aber auch im positiven Sinne mit mehr Selbstliebe da vielleicht am Start gewesen wäre und auch die Partei für sich selbst schneller ergriffen hätte, hätte sich vielleicht etwas früher gewehrt. Und das kann einem einfach nur wieder zeigen, es tut ganz gut, auch mal in sich zu horchen, was für unterschiedliche Regungen zeigen sich, ne? Und irgendwie so dieser Teil, der sich das nicht bieten lassen wollte, vielleicht den noch früher rauszukitzeln und da in den Dialog mit sich selbst zu gehen. Aber das sagt sich so leicht und ich kann das absolut gut verstehen, weil ich Ähnliches erlebt habe in meinem weniger drastisch, aber auch rückblickend dann sagen kann, mein Gott, da hast du dir aber wirklich lange was bieten lassen und das hast du ja eigentlich gar nicht nötig. Also von daher volles Verständnis für deine Situation und auch ganz großen Respekt, wie du das gelöst hast. Also ich finde, das ist ein Vorbild und ich finde es auch sehr schön, dass du das jetzt hier nochmal mit uns so teilst und dann eben auch in deinem Buch nochmal so gut sortiert hast, weil man merkt wirklich, wenn man das liest, dass da ein Profi Text verfasst hat. Also da sitzt jedes Wort und es liest sich sehr, sehr spannend, auch wenn es eben doch ein Fachbuch ist. Es hört sich vielleicht ein bisschen gemein an, weil das war ja deine Geschichte und ich sage jetzt, das liest sich spannend, aber es ist teilweise atemberaubend, weil man denkt, das kann ja gar nicht wahr sein. Also ich glaube, wenn man das ne, mit dem
Dankeschön.
Außenblick so schaut, dann denkst du doch vielleicht manchmal auch, das ist mir jetzt wirklich passiert, kann man ja auch irgendwie ungläubig sein. Ne? Hätte man dir das so vor 5 Jahren erzählt, hättest du gesagt, nein, im Leben nicht, ne?
Ja.
Dass sowas passieren könnte. Aber eben, das passiert. Was hat sich denn durch diese Bossing-Erfahrung für dich verändert?
Ich habe sicherlich ein feineres Gespür für Warnzeichen. Ich bin auch achtsamer geworden. Ich werde sicherlich meine beruflichen Entscheidungen konsequenter an meinen Werten ausrichten. So, das wäre jetzt so das, was mir spontan, was ich so sagen würde. Aber das breitet sich sicherlich auch in ganz vielen anderen Bereichen aus. Ja, ich wäre natürlich sehr gern früher hellhöriger gewesen. Also das muss ich schon sagen. Aber
Ja, und trotzdem glaube ich, ist es ganz wertvoll. Auch da ist es natürlich jetzt so von deiner Konstitution her, dass du da auch wahrscheinlich eher dann dazu tendierst, wieder rückblickend nochmal so Punkte rauszugreifen, so nach dem Motto, das hätte man noch besser machen können. Aber wenn du jetzt mal ganz positiv drüber sprechen darfst, nach vorne gerichtet, was wird dadurch für dich möglich?
ich würde mich gerne in der Prävention engagieren. Vielleicht ist es dafür, kann ich da was Positives abgewinnen, wenn ich sage, ich mache aus meiner Geschichte eine Weiterführung und setze mich für Prävention am Arbeitsplatz ein.
Wenn du jetzt noch mal an unsere Zuhörenden denkst und ja auch da vielleicht vom Naturell eben auch eher so die bescheidenen, zurückhaltenden im Visier hast, magst du da noch mal so eine Haupterkenntnis oder Botschaft mitgeben?
Also je nachdem, wer uns zuhört, würde ich sagen, zunächst mal, Mobbing geht alle an. Wir tragen alle eine gesellschaftliche Verantwortung. Nichtsdestotrotz, für die Betroffenen ist es ganz wichtig zu sagen, ich bin nicht allein und es liegt eben auch nicht an dir, sondern an den Rahmenbedingungen, an den Strukturen und an einem Menschen, der mit sich nicht im Reinen ist, aber der das auf dich transportiert und das ist nicht okay. Und deswegen nicht wegschauen, für alle Beteiligten und im Umfeld wichtig, drüber zu sprechen.
Was ist das Schlimmste, was man tun kann? Wie kann man besonders schlecht reagieren auf, sage ich mal, auch so einen Hilferuf, der dann so kommt?
Wegschauen, weghören, das ist das, weil genau das ist der Nährboden. Das ist der, was die Mobber als Nährboden.
Den Kontext, der das Ganze dann nochmal verschlimmert und letztlich auch nochmal eine größere Tragweite bringt, ne, wenn man das dann realisiert. Also ich weiß genau, was du meinst und ich hätte es jetzt auch so gesagt. Im Umkehrschluss natürlich genau das Gegenteil zu machen, das hast du ja auch vorher gesagt. Aber um vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, welcher Schaden angerichtet werden kann, wenn man eben dann so reagiert. Und ich meine, das ist ja auch schon so, wenn ein Kind irgendwie hinfällt und man gleich so sagt, ach, ist nicht so schlimm, dann denkt das Kind, muss ich wohl noch lauter schreien, damit die Mama das kapiert. Und das ist aber ein Druck, den jetzt diese betroffene Person nicht noch zusätzlich braucht. Und daran darf man sich, glaube ich, orientieren. Und ich meine, du bist damals aus heiterem Himmel, ja, du hast im Prinzip da jemandem geholfen und dann hast du plötzlich dann den Angriff auf dich gelenkt damit. Wer weiß, vielleicht konntest du es am Ende besser nehmen, als dein Menti das hätte nehmen können. Vielleicht hast du da auch indirekt doch wieder ein gutes Werk getan, nicht willentlich.
Eine schöne Perspektive von dir, ja.
Ja, vielleicht hat dieser Weg dich da jetzt hingetragen und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du diese Vision oder Mission, wenn du die realisieren könntest. Ich denke, da ist noch ganz viel zu tun und
Ja.
da auch mehr Aufklärungsarbeit auch in die Organisation zu bringen, weil da sind auch die Multiplikatoren. Weil wir können individuell natürlich ganz viel tun, aber entscheidend ist natürlich auch im Miteinander, aber eben auch, dass die Organisation erkennt, das ist ein Thema, das lag bislang zu brach und dem sollten wir uns widmen. Und wenn unser Gespräch dazu beigetragen haben sollte, würde ich mich sehr darüber freuen und ansonsten natürlich auch dein Buch. Liebe Marion, herzlichen Dank fürs Hiersein und ich bin wirklich happy, dass das heute mit dem Internet auch wirklich geklappt hat.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass ich bei dir im Podcast sein darf.